Left.
Herzlich willkommen zu Folge Nummer 308 von Dirty Man's Left, lieber Arne.
Hallo, lieber Holger, hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute gar nichts, denn wir haben schon wieder einen Gast. Ich begrüße in unserem virtuellen Studio Angela. Hallo.
Hallo.
Moin, Angela, wie geht's dir?
Ja, ganz gut.
Ich trinke tatsächlich, weil ich trinke Wein.
Oh, was für Wein? Weißen.
Grauburgunder.
Grauen. Genau, wir haben Angela eingeladen. Angela ist meine Frau, weil sie ein Thema hat, über das ich reden möchte, nämlich Brustkrebs.
Ja, naja, eigentlich.
Nicht? Oh, Moment, dann habe ich das falsch verstanden.
Eigentlich nur meine Brustkrebserkrankung, weil ich, also was ich gelernt habe, ist, dass es bei jedem irgendwie anders ist, aber dass es trotzdem hilft, wenn man es von anderen hört, weil das bei allen irgendwie dann doch ähnlich ist.
Okay, also es betrifft natürlich nicht alle, sondern nur alle, die auch Brustkrebs haben. Aber ich freue mich, dass du hier bist und dass wir mit dir jetzt reden können über deine Erfahrungen damit.
Ja, und es ist schon mein zweiter Auftritt bei Dirty Minutes Left.
Du bist immer im Intro drin.
Richtig, stimmt. Das ist ja, das muss noch erwähnt werden hier, dass Angela immer das Intro spricht.
Aber ich war auch bei der...
Jedes Mal live.
Ja, genau. Ich war auch bei der in Hamburg Urlaub machen Folge.
Ah, mit Basti.
Nee. Mit Basti? Nein. Nicht. Mit was kann man in Hamburg machen? Das ist schon ganz ewig her. Das war eine Sonderfolge, glaube ich.
Hm.
Wir haben auf jeden Fall nichts mit Koffein getrunken, glaube ich.
Ja, nee, das machen wir diesmal ja auch nicht. Aber die Sonderfolgen machen wir auch nicht mehr. Wir machen einfach reguläre Folgen, die dann ein bisschen anders sind.
Genau, das macht auch viel mehr Spaß. Brustkrebs, fangen wir mal damit an. Du hast ja ungefähr zur gleichen Zeit wie ich festgestellt, dass er ein Tumor war.
Ja.
Also um die Jahreswende herum oder kurz vorher waren wir Tumor-Buddies.
Ja, aber da, also vorher, also da wusste ich dann halt, dass es Krebs ist bei mir. Dass da irgendwas ist, wusste ich schon im Sommer. Also da hat bei so einer Routineuntersuchung der Frauenarzt gesagt, hier fühlt sich aber komisch an, geh mal da zum Untersuchen. Und dann bin ich zur Radiologie gegangen und dann haben die gesagt, hey, da kann man gar nichts fühlen, da kann man auch gar nichts sehen auf der Mammographie. Und dann haben die aber mit Ultraschall geguckt und haben gesagt, na gut, da ist irgendwas, aber das, naja, man kann sich das ja mal angucken. Und dann wurde es halt später im September oder so, wurde dann halt gesagt, oh, jetzt hat sich das aber verändert. Naja, und dann musste das eben genauer untersucht werden. Und dann wusste ich ja Mitte, Ende Dezember Bescheid, dass das Krebs ist.
Also wurde das eigentlich relativ früh erkannt, aber nicht ernst genug genommen.
Ja, es wurde schon
oder
so.
Oder man konnte halt nicht genug erkennen, genau, um es ernst zu nehmen.
Genau, es sah halt, es hat sich versteckt wie ein irgendwas. Also ich kann auf Ultraschallbildern eh immer nicht viel erkennen. Das sieht für mich alles wie Gewabe aus.
Das kann, glaube ich, keiner, der das nicht gelernt hat.
Inzwischen kann ich meinen Tumor erkennen. Den sehe ich dann wieder aus. Also den erkenne ich wieder.
Ja, inzwischen bist du wahrscheinlich auch geeicht und weißt, worauf du achten musst.
Inzwischen zoomen die den auch so doll ran, dass ich auf nicht viel anderes sehen kann.
Okay.
Ist der denn, wie erkennt man den? Ist das rund oder ist das so ein wabbeliges Ding? Oder
Ultraschall? Also das war eigentlich das hauptsächliche Problem, dass das seine Form geändert hat. Also zuerst war, also weshalb man dann der Meinung war, das müsste man mal untersuchen. Zuerst war das so ein Knubbel mit einem kleinen Knubbel dran und dann wurde es so knochenähnlich. Also wie so ein Hundeknochen irgendwie, so ein klassisches Bild, mal mein Hundeknochen, dann so ungefähr sah es aus. Und ja, und das war eben auch gewachsen, ja. Und
hattest du das vorher selber auch schon gemerkt, dass da was war oder hat es erst der Frauenarzt gemerkt?
Das kann gar kein, also es konnte halt danach auch nie jemand, das konnte nur der Frauenarzt tasten. Das konnte kein anderer fühlen und kein anderer irgendwie sehen oder wie auch immer. Okay.
Das heißt, das allererste, was passiert ist, ist, dass du zum Frauenarzt gegangen bist, zu einer Routineuntersuchung und der hat das ertastet.
Ja, und der hatte anscheinend so viel Erfahrung, dass er das tatsächlich tasten konnte und kein anderer hatte so viel Erfahrung, was auch damit zusammenpasst, dass er inzwischen in Pension ist.
Ja.
Also der.
Ja, das ist ja tatsächlich das Problem bei man soll ja eigentlich echt alte Ärzte haben, weil die halt viel Erfahrung haben. Außer beim Zahnarzt, wenn der da so zitterig ist, das möchte ich, glaube ich, nicht mit dem Bohrer.
Oder ich hatte meine Zahnärztin, die konnte nicht mehr richtig gucken. Das war auch nicht so hilfreich.
Nee, aber so Hautarzt und all solche Ärzte, das ist, glaube ich, gut, wenn die alt sind. Also oder viel Erfahrung auf jeden Fall haben.
Ja.
Viel Erfahrung ist auf jeden Fall gut, aber ich habe auch eine Hausärztin, die fragt mich immer, was haben Sie gesagt? Das ist vielleicht nicht so hilfreich. Und es ist natürlich auch nicht hilfreich, wenn die einfach ihr Wissen seit 40 Jahren nicht verändert haben oder erneuert haben.
Ja, das war ganz interessant, auch bei meinem Frauenarzt. Der wollte dann nämlich noch was dazulernen, so auf die letzten Tage vor, weil bei meiner Behandlung wird erst Chemotherapie gemacht und dann wird operiert. Und früher wurde erst operiert und dann Chemotherapie gemacht. Mhm. Und da war er vollkommen verwirrt und das fand er total spannend und hat ewig darüber gegrübelt, warum das wohl nun so ist.
Das finde ich auch spannend, aber da kommen wir vielleicht später noch zu, warum. Was waren denn dann die nächsten Schritte, die für dich passiert sind? Erstmal ist eine Stichprobe genommen worden, oder?
Ja, das hört sich total schlimm an und das ist auch, also ich hatte davor richtig Angst, aber das war gar nicht schlimm. Die sagen immer Stanze dazu und die schießen, also nehmen eigentlich eine Hohlnadel und schießen dann in den Tumor rein und reißen da einen Zylinder raus. Aber
ich kenne so Geräte, mit denen man in so Lederlappen so ein Loch reinstanzen kann. Ist das genau so?
Nee.
Wie groß war das zu dem Zeitpunkt?
Der Tumor war 11 Millimeter im Durchmesser.
Okay, also wie so ein Erdnuss-M&M.
Ja.
Erdnuss-M&M.
Ja, ja. Genau, das passt auch von der Form vielleicht ganz gut, weil der ja so ein bisschen länglicher war.
Ja.
Genau, und da haben die dann 4 mal 1 Millimeter Durchmesser und, weiß nicht, 3 Millimeter Länge oder sowas rausgestanzt, indem sie da schnell reingeschossen und schnell wieder rausgezogen haben innerhalb einer Hohlnadel. Das ist jetzt für dich wahrscheinlich nicht schön zu hören, wenn du Nadelphobie hast.
Ja, so schlimm ist die Nadelphobie nicht, aber angenehm stelle ich mir das nicht vor.
Aber das war alles betäubt einfach und man hat halt nichts gemerkt. Also das war lokal betäubt und man hat nichts gemerkt. Und es ist auch nicht 4-mal durch die Haut gestochen worden, sondern es war halt in der Haut drin und da wurde dann 4-mal was rausgestochen.
Mhm.
Also es ist nur ein Einschussloch gibt sozusagen. Weil der Tumor aber irgendwie schon noch relativ klein war, war es schon schwierig, den so richtig gut zu treffen. Also vielleicht hätten sonst
auch
3.
Wahrscheinlich, der war wahrscheinlich auch nicht direkt unter der Haut, sondern der war wahrscheinlich ein bisschen drin.
Ja. Ja. Ich glaube schon. Ich weiß das nicht so genau.
Sonst hätte man den sicherlich auch leichter ertastet.
Also ja, wahrscheinlich.
Ganz an der Oberfläche genau. Gewesen wäre. Ich hatte ja meinen Tumor, der war ja hier an der Ohrspeicheldrüse, also irgendwie im Kieferbereich. Und ich habe da schon ertastet, dass da was war. Und ich wusste halt nie, was das war. Aber wenn du das selber nicht ertastet hast bei dir, dann war der ja tiefer drin. Also nicht
unter der Haut. Ja, genau.
Da ist ja auch per se sehr viel Fettgewebe.
Ja.
Ist es sowieso schwer, irgendwas zu ertasten. Also,
ja.
Also ich war aber auch tatsächlich, das war noch relativ früh tatsächlich. Leute, die ich jetzt so kennengelernt habe, die erzählen, ja, ich bin nie zu Vorsorgeuntersuchungen gegangen und plötzlich habe ich dann da so ein Hühnerei-großes Teil gefühlt.
Ja.
Und das ist schon nur krass.
Das ist schon eine andere Hausnummer als 11 Millimeter, ja.
Ja, genau. Also die sind dann da irgendwie mit 5 Zentimetern gestartet.
Weißt du, ob das bei denen genauso ist, dass die erst die Chemo kriegen und dann die OP?
Aber es gibt auch andere, bei denen ist es andersrum.
Okay.
Also
hast du durch diesen Tumor jetzt mehr Leute kennengelernt, die auch einen Tumor haben oder hatten, also auch Brustkrebs haben oder hatten? Oder hast du mehr gelernt, dass Leute, die du vorher schon kanntest, auf einmal, hatte ich auch und die haben es vorher nie erzählt?
Also wenn ich bei der Chemotherapie bin, dann sitze ich da ja mit 20 Leuten oder so, die alle irgendwie Brustkrebs haben. Von daher lernt man da. Und es sind zwar schon irgendwie die gleichen, die immer im gleichen Rhythmus sind, wie man da ist, aber da man zu unterschiedlichen Uhrzeiten ist, also sind es halt noch mehr.
Lernt man immer neue Leute kennen.
Genau. Aber ansonsten habe ich auch, also egal mit wem man redet, jeder hat irgendwie um sich herum jemanden, der Krebs hatte oder Brustkrebs hatte oder ja, oder jemanden kennt, der jemanden kennt. Und also mir ist erst dadurch bewusst geworden, wie häufig das wirklich ist.
Ja.
Also man sagt ja irgendwie, jede achte Frau, glaube ich, oder sogar noch mehr, haben Brustkrebs. Das ist schon viel.
Das heißt, im Grunde spricht jeder, der 8 Frauen kennt, dich an mit, ja, kenne ich.
Ja.
Hat irgendwie man auch gemacht.
Ja, genau. Oder jeder, der, weiß nicht, 16 kennt dann. Und mich kennt er dann ja auch.
Ja, gut, okay. Also es ist schon erstaunlich viel. Also ich habe bei vielen Gesprächen, ich war nicht selten dabei, habe ich gedacht, oh, okay, das ist interessant, weil die haben das auch schon alle erlebt und das wusste halt vorher keiner, weil da redet eigentlich niemand drüber. Deswegen finde ich das super, dass du hier bist.
Ja, das, also ich war dann halt eben auch überrascht, wie viele das wirklich sind. Und ja, und was immer sehr schön ist, ist, dass die meisten dann wirklich sagen, ja, hatte ich auch und nicht, ja, hatte ich und ist dann wiedergekommen und habe ich eigentlich immer noch und ja.
Ja.
Mhm. Ja. Und ich habe auch tatsächlich von niemandem gehört, ja, ist irgendjemand dran gestorben?
Nee, habe ich auch nicht gehört.
Alle Geschichten, die ich gehört habe aus meinem persönlichen Umfeld, da war die Ansage, ja, das war furchtbar für eine Weile und dann war es aber wieder gut. Und
ja,
seitdem.
Ja, kommt drauf an, manche erzählen dann eben auch von anderen Krebsarten. Also Brustkrebs, ja, klar, ist selten, genau, aber ja, ansonsten okay. ist, oder wenn man wie ich manchmal sich in komischen Krebsforen rumtreibt, was nicht immer das Beste ist, ja, aber manchmal auch ganz gut, dann ist das, dann trifft man da auch Leute, die.
Ja, das hat man ja immer, wenn du halt irgendwie was Komisches an deinem Körper entdeckst und das googelst, dann ist es immer Krebs.
Ja, genau. Also googeln.
Ich habe Husten, Krebs.
Ja, genau. Meine Mutter hat erzählt, früher hatten sie so ein Lexikon, so ein Gesundheitslexikon und da waren immer Querverweise und am Ende endete es immer mit dem Tod. Das war für sie als Kind irgendwie so ein Gruselbuch.
Das Buch der 1000 Krankheiten.
Ja, irgendwie sowas.
So, und du musst jetzt regelmäßig, um das zu behandeln, zur Chemotherapie.
Genau, also
seit
erst wurde ja diese Stanzung da gemacht, da wurde geguckt, was für ein Tumor das überhaupt ist. Denn es gibt total viele verschiedene Arten. Mhm. Meiner kann ganz viel.
Wow, cool.
Transformers-Tumor.
Der kann, ja, also der findet anscheinend alles toll. Der ist, es gibt 3 Arten von Rezeptoren, soweit ich das verstanden habe. Ich weiß das alles. Also ich kann das immer nur so sagen, wie ich es verstanden habe.
Genau, wir sind alle 3 keine Mediziner. Ne? Also wenn ihr medizinische Fragen dazu habt, liebe Hörer, wendet euch an den Mediziner. Ne?
Ja.
Wir erzählen hier nur aus der Erfahrung und was wir halt vielleicht irgendwo mal gehört haben.
Richtig.
Genau. Und irgendwie diese 3 Rezeptoren, die hat mein Tumor alle.
Rezeptoren heißt, das sind Wege, über die er sich vermehrt, vergrößert.
Genau, vergrößert, ernährt und freut.
Ja, okay.
Lebensfreut. Einer davon, soweit ich das verstanden habe, sagt an, ob man eine Chemotherapie braucht. Und einer sagt, ob das hormonell ist oder zwei sagen, ob es hormonell ist, weiß nicht so recht. Aber auf jeden Fall stand nach diesem Stanzen da fest, einmal, dass ich eine Chemotherapie brauche, dass ich Antikörper kriegen werde, dass der hormonell bedingt ist oder hormonell gefüttert wird eher. Und dann war noch klar, dass der so mittelschnell wächst. Und das war irgendwie ein bisschen blöd, da wurde ich angerufen und dann wurde mir gesagt, dass ich Krebs habe, da war ich gerade in einer Konferenz. Das war, der Moment war nicht ganz so prickelnd. Ja.
Wie haben die dich darauf vorbereitet, als die dich angerufen haben?
Die haben gesagt, ja, eigentlich, also da haben die nur gesagt, ich habe eine schlechte Nachricht für sie. Eigentlich dachte ich, ich mache ihnen jetzt ein Weihnachtsgeschenk und sage, ist nichts, weil wir alle uns so sicher waren, dass das nicht sein kann eigentlich bei ihnen und wir es nur zur Sicherheit überprüfen und dann ist es jetzt aber leider doch Krebs. Und dann, naja, dann wusste ich auch erstmal nicht mehr weiter. Und dann habe ich gefragt, was ich denn nun tun soll. Und habe die Konferenz abgebrochen.
Ja, klar.
Und
so im Nachhinein betrachtet war das natürlich ein sehr glücklicher Zufall. Weil wenn das keiner für ernst genommen hätte, dann hättest du den ja jetzt immer noch.
Ja, genau. Also das war ganz gut. In dem Moment wusste man aber noch nicht, was für ein Tumor ist das. Also man wusste nur, es ist ein böser Tumor. Es ist Krebs, aber man wusste das halt alles noch nicht, weil die ganzen anderen Untersuchungen, die noch mussten noch gemacht werden, aber das, also das Gewebe hatten sie ja schon, aber da mussten sie halt noch längere Tests durchlaufen lassen. Und dann musste ich mich bei einem Brustzentrum oder Mamazentrum melden, die dann entschieden haben, wie die Therapie aussehen soll.
Ja.
Und das hat dann auch alles noch vor Weihnachten, also ich habe, habe ich das irgendwie am 12.12. oder so habe ich Bescheid gekriegt, dass es Krebs ist. Und vor Weihnachten wurde aber noch alles geplant. Also es ging dann plötzlich ziemlich schnell. Und da habe ich dann da bei dem Mama-Zentrum Bescheid gekriegt, dass ich Chemotherapie kriegen werde, dass ich nicht arbeiten darf, was mich am allerschlimmsten getroffen hat in dem Moment. Andere arbeiten auch, aber die haben gesagt, als Lehrerin darf man lieber nicht arbeiten, weil man da zu viele Kontakte hat.
Ja, gerade jetzt in der Pandemie ist das, glaube ich, ganz gut. Also Chemotherapie, die greift für den Körper massiv an, wenn ich das richtig verstanden habe. Und auch das Immunsystem. Und dann ist es gerade so mit Corona, glaube ich, nicht so die beste Idee, jetzt sich dann noch was unnötigen Risiken auszusetzen.
Genau, aber es macht, also Corona macht es auch deutlich einfacher für mich, keine Kontakte eingehen zu müssen. Oder
es wäre viel schlimmer, wenn wir uns alle regelmäßig treffen könnten, nur du nicht.
Ja, genau. Ja. Das würde mich ehrlich gesagt mehr fertig machen, als wenn ich weiß, keiner darf Spaß haben.
Ja.
Das ist ein bisschen gemein, aber vom Gefühl her ist es so dann doch irgendwie einfacher.
Ja.
Und es ist auch keiner böse, wenn man sich die ganze Zeit zurückzieht und nichts, niemanden trifft, weil soll man ja eh nicht.
Ja. Ja. Aber ich glaube, böse wäre da ja auch keiner. Also ich glaube, dass so für deine Freunde wäre das höchstens so, die würden halt wahrscheinlich helfen wollen und finden es halt schade, dass sie nicht helfen können.
Ja, das stimmt schon. Das ist, aber es ist irgendwie, weiß ich auch nicht, trotzdem ein komisches Gefühl, wenn man ja halt nicht mehr so viel treffen kann, wie man sonst würde, und alle anderen treffen sich trotzdem fröhlich weiter.
Ja, klar.
Also ich war zum Beispiel die ersten 3 Monate oder so, war ich quasi alleine einkaufen, weil Angela halt nicht mit wollte, weil sie sich dem Risiko einfach nicht aussetzen wollte, und das ist auch total logisch.
Genau. Mhm. Die erste Zeit der Chemotherapie war nämlich so ein Medikament, das das Immunsystem wirklich sehr angegriffen hat. Das war das Fieseste.
Wie lange geht so eine, oder wann hast du damit angefangen mit der Chemotherapie?
Im Januar. 13. Januar war mein erster Termin.
Und wir haben jetzt Mai und sie ist geht immer noch an. Also
ja, läuft, also bis,
ist immer noch.
Bis, wenn es gut geht, bis 23.06.
Okay. Und also so ein gutes halbes Jahr.
Genau, und ich habe so eine, es gibt, man sagt ja zwar, die gucken dann immer auf jeden Tumor, wie der aussieht, und machen dann so einen individuell zusammengestellten Plan und so. Aber wenn man ganz viele Leute kennenlernt, dann sieht man, dass die meisten irgendwie ziemlich das gleiche Schema haben wie man selbst. Vielleicht haben die auch einfach die gleichen Tumore, vielleicht, weiß nicht, gibt es irgendwelche häufiger als andere. Und das ist 4-mal die eine Art von Chemotherapie und danach 12-mal eine andere Art von Chemotherapie.
Und also es wird erst das Immunsystem gesenkt und dann wird der Tumor angegriffen, oder wie kann man sich das vorstellen?
Nee, die ersten 4 Male, das ist so ein Medikament, das hemmt das Zellwachstum und zerstört die Zellen eben, die schnell wachsenden Zellen. Und die schnell wachsenden Zellen sind die Tumorzellen, denn der Tumor, der will ja gerne schnell wachsen. Und es sind die Haarzellen, darum habe ich jetzt auch keine Haare mehr. Und es sind die weißen Blutkörperchen, glaube ich, die für die Immunabwehr zuständig sind.
Mhm.
Also, soweit ich das verstanden habe. Und das dadurch, dass die eben gehemmt werden, ist das Immunsystem unten.
Okay.
Weil die halt dann nicht mehr arbeiten können. Und deshalb wird auch dann zwischendurch immer kontrolliert, ob da noch genug weiße Blutkörperchen im Blut sind. Oder sonst würde man irgendeine Spritze kriegen, die das verbessern würde. Da bin ich zum Glück drum rumgekommen. Aber es wurde dann eben, also ich habe die Chemo alle 3 Wochen bekommen. Und nach 10 Tagen wurde einmal zwischendurch das Blut kontrolliert, weil nach 10 Tagen die Blutkörperchen am wenigsten sind, die weißen. Und dann wurde da halt geguckt, sind sie noch in Ordnung? Und dann durfte ich wieder fröhlich weitergehen. Oder sonst hätte ich halt irgendwie eine Spritze gekriegt.
Ja.
Und bei den 3 Wochen war es ganz gut. Also die erste Woche ist, als hätte man einen Kater. Ganze Zeit übel und schlapp und müde. Und die zweite Woche war dann so vom Gefühl her auch so erholen, wieder zu Kraft kommen. Und die dritte Woche war wie Urlaub. Also wie Urlaub von der Chemotherapie. Da war denn eigentlich normales Leben, bis auf das man keine Leute getroffen hat.
Ja.
Und
und das wiederholt sich so.
Genau, das ist halt viermal hintereinander gewesen.
Also 3 Monate insgesamt.
Genau. Ja. Und dann hatte ich zwischendurch aber schon einmal nach 2 Chemozyklen hatte ich eine Kontrolle. Da war der Tumor schon nur noch 7 Millimeter im Durchmesser.
Mhm.
Und das ist auch ein ganz großer Punkt, warum die Chemotherapie oft jetzt vor der Operation gemacht wird, dass man eben sehen kann, wie der Tumor schrumpft, ob der überhaupt auf die Chemo anspricht. Denn ja, wenn man jetzt merken würde, es ist das falsche Medikament, dann könnte man halt noch was ändern oder ja, oder weiß nicht, vielleicht auch Dosis erhöhen oder irgendwie so oder
okay,
keine Ahnung.
Und weil du einen mittelschnell wachsenden Tumor hast, hat er sich auch mittelschnell wieder verkleinert, nehme ich an.
Ja, also ich glaube.
Also ich meine, der Stoffwechsel von so einem Tumor, der, wie auch immer das funktioniert bei so einem Tumor, wenn es schnell ist, dann wird er wahrscheinlich auch schnell kleiner, oder nicht?
Ja, also der soll dadurch dann auf jeden Fall auch gut ansprechen da drauf.
Okay.
Ist halt noch die Frage, auf welchen von seinen Rezeptoren er am meisten anspricht oder so. Das und man spricht irgendwie Teile der Chemo, Teile, andere Teile des Tumors an, je nachdem, welche Medikamente man hat oder so. Genau. Und aber mit dem Stoffwechsel ist auch spannend. Ich habe ja noch so eine Untersuchung gehabt, ob ich schon irgendwo Metastasen habe. Da
Metastasen sind Krebsteile in anderen Teilen deines Körpers.
Genau. Und die dafür wurde mir ja eine Zuckerlösung gespritzt, mit radioaktivem Stoff versetzt, damit man dann eben gucken konnte, einmal, also dann musste ich ein bisschen warten und dann, damit der Tumor schön Stoffwechsel macht und das ganze radioaktive Zeug aufnimmt. Und dann wurde ich in ein CT gesteckt. Und
dann wird geguckt, wo du denn strahlst.
Wo ich leuchte, genau. Ja. Und dann wurde festgestellt, zum Glück nur an einer Stelle.
Da,
wo es erwartet war, genau. Und ja, dann war klar, dass ich keine Metastasen habe, zumindest keine so großen, dass man die sehen kann.
Mhm. Aber wenn der Tumor selber von 11 auf 7 Millimeter gegangen ist nach den ersten 2 Sitzungen, heißt das ja, dass wenn du Metastasen gehabt hättest, die in gleichem Maße geschrumpft wären.
Ja, wahrscheinlich schon.
Also es ist jetzt immer noch sehr unwahrscheinlich, dass du überhaupt irgendwas hast, irgendwo anders.
Ja, da ist auch, jetzt wurden ja noch andere Untersuchungen gemacht, wo auch nichts gefunden wurde.
Mhm.
Was immer ganz wichtig ist, ist für die gucken über die Lymphknoten an, ob in den Lymphknoten was ist, weil über die Lymphknoten das wohl ins ganze System des Körpers verstreut wird. Aber das hat mir auch die Ärztin erklärt, dass es auch ein Grund ist, warum sie die Chemotherapie vor der OP machen. Damit sie schon mal sicher sein können, wenn irgendwo tatsächlich Metastasen sind, dass die dann auch bekämpft wurden.
Mhm.
Und man das eben sehen kann, weil der Tumor geschrumpft ist. Die hat das erzählt, dass der Tumor wie eine Pusteblume ist. Man eben nicht weiß, ob schon ein paar von den Samenkörnern losgepustet sind woanders hin.
Mhm. Okay.
Weil man die nicht sieht. Und weil diese Untersuchung mit den Metastasen, die hat halt eine Auflösung, glaube ich, von 4 Millimeter oder so gehabt. Da hätte man halt auch was übersehen können.
Irgendwie.
Okay, also wir sind jetzt, im Januar hast du damit angefangen, mit der Chemo?
Genau.
Und dann 3 Monate lang sind wir im April.
Genau, am 6. April begann die 2. Hälfte der Chemo.
Und das ist ein anderes Medikament jetzt.
Genau, das ist ein anderes Medikament, das wird aus der Rinde der Eibe gewonnen. Dem Baumeibe.
Was denn sonst für eine Eibe? Ich kannte mal ein Mädchen, das hieß so, aber ich glaube nicht.
Ich kenne auch Leute mit Nachnamen Eibe.
Okay.
Aus irgendeiner bestimmten Eibe, glaube ich. Auf jeden Fall, das hemmt auch das Zellwachstum und sorgt dafür, dass der Tumor kleiner wird. Und das greift aber, also dadurch ist einem nicht mehr übel, das ist ganz cool, dass die Nebenwirkung weg ist, denn das war irgendwie so das Nervigste. Dafür muss ich jetzt immer, wenn ich da Chemo kriege, mir Kühlhandschuhe und Kühlschuhe anziehen.
Weil du so warm wirst, oder?
Nee, weil ich verhindern soll, dass meine Finger und Füße durchblutet werden, weil die Nervenzellen geschädigt werden durch die Chemo.
Okay.
Weil das ja eigentlich wie eine Vergiftung mit bösem Eibenzeug ist. Mhm. Und ja.
Und dadurch, dass du das kühlst, passiert in den Zellen weniger und deswegen nehmen die das Gift in dem Moment, wo es kommt, nicht an.
Genau. Und ich hatte ja auch, also anfangs bei der ersten Chemo-Sitzung hatte ich noch so eine Kühlhaube, weil ich dachte, ich könnte meine Haare retten, wenn ich meinen Kopf kühlen lasse, was bei manchen auch funktioniert, aber mir, ich habe leider dadurch einen Kreislaufzusammenbruch gekriegt und das war nicht so gut. Mhm. Das wäre dann das gleiche System gewesen, dass da die Haare, also die Kopfhaut gekühlt wird, damit die Haarwurzeln nicht zerstört werden.
Ja.
Und naja, aber
das
jetzt.
Das war aber nicht erfolgreich.
Nee, das war der schlimmste Tag meines Lebens, ungefähr.
Also, es hat auch sowieso nicht viel Erfolg. Also es hatte nur einen bestimmten Prozentsatz an Erfolgswahrscheinlichkeit überhaupt mit dieser kalten Mütze. Und dann hat es halt nicht funktioniert, weil das auch andere Probleme brachte.
Du hättest vielleicht hier von Mr. Freeze von Batman diesen Anzug anziehen sollen. Vielleicht hätte das was, so ein Ganzkörper-Kaltanzug.
Bestimmt.
diese zweite Phase der Chemo, dauert die noch an?
Ja.
Also du hast gesagt, das sind 10 Mal?
12 Mal. Ich habe jetzt 6 Mal davon rum.
Also das auch heißt, wieder 3 Monate.
Und also dann häufiger wird das gemacht. Also nicht, nicht alle 3 Wochen, sondern alle.
Das ist jede Woche.
Jede Woche.
Jede Woche. Und da gehen aber auch die Blutkörperchen nicht mehr so runter. Also das Immunsystem geht nicht mehr so runter. Und dadurch ist das alles eigentlich deutlich einfacher zu ertragen, außer dass es halt sehr müde macht manchmal und ich irgendwie zwischendurch andere Nebenwirkungen habe. Zum Beispiel ständig Nasenbluten, was ein bisschen nervig ist.
Ja.
Und ja, aber sonst ist es ganz gut.
Ja. Fielen dir es tut mir leid, wenn ich so frage, weil sonst müsstest du was rausschneiden, ne?
Dafür sind wir ja da.
Fielen die Haare so direkt raus oder war das so nach dem zweiten oder dritten Mal und dann immer mal hier so ein Büschel und da so ein Büschel oder war so auf einmal so hier, ich habe eine Perücke in der Hand?
Ja, es gibt irgendwie so eine Angabe, dass nach, ich glaube, 12 Tage nach der ersten Chemo soll es anfangen, dass die Haare rausfallen oder?
Nach der zweiten Chemo, also der zweiten Phase der ersten Gabe.
Nee, der ersten Phase der ersten Gabe.
Okay.
Und darum soll man auch, sobald man weiß, dass man eine Chemotherapie kriegt, bei der die Haare ausfallen, soll man sofort sich eine Perücke machen lassen, egal wie viele Haare man noch auf dem Kopf hat.
Okay.
Bei mir hat es aber dann irgendwie noch ein bisschen länger gedauert. Und dann war es halt so, dass ich da morgens meine Haare gebürstet habe und das wie eine Klette hatte. Und das waren dann halt alles Haare, die dann so locker saßen und dann, also habe ich.
Beim Bürsten rausgekommen sind.
Ja, jeden Morgen so Tennisball große Menge an Haaren aus meinen Haaren gezogen. Ich wusste gar nicht, dass ich so viele Haare habe. Aber
also dünnte sich das so nach und nach.
Ja, genau. Und als ich dann gemerkt habe, Oh, das sieht aus wie bei meinem Opa, als der
so ein Kranz?
Naja, dass ich schon überlegen musste, welche Haare ich von vorne nach hinten kämme, damit man da nicht sieht, dass da was dünner ist, als es eigentlich war. Da bin ich dann zum verrückten Menschen gegangen und habe gesagt, einmal abrasieren und dann war gut. Und das tut auch weh, dass die Haare ausfallen. Also es fühlt sich an, wie wenn man die Haare in eine Richtung gekämmt hat und die ganz platt gelegt hat und dann schiebt man sie in die andere Richtung.
Mhm, das kenne ich.
Und das tut halt dann so am Kopf weh, wenn die ausfallen wollen. Und
physikalisch, wenn ich das richtig verstanden habe, liegt es daran, dass die Haarwurzeln, die ja normalerweise sehr dick sind, wenn man sich so ein Haar ausreißt, kann man das ja sehen, dass die quasi dünn werden und deswegen die Haare rausfallen.
Das kann sein, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass die irgendwie auf jeden Fall nicht weiter wachsen können und das dann halt nicht mehr festhalten.
Okay.
Also es einfach nichts nachwächst an Haar und dann einfach rausfliegt.
Okay.
Und jetzt hast du dir so eine Terry Bogard Gedächtnisperücke mit 10 Meter langem Pferdeschwanz geholt?
Ich habe, weil ich ja bevor meine Haare ausgefallen sind, beim Perückenmenschen war, habe ich da einfach meine Haare wiedergekriegt, also so also nicht meine eigenen, sondern welche, die aussehen wie meine. Ein bisschen heller, weil ich im Winter da war und eher eine Sommerfrisur haben wollte. Mhm. Und also unsere Kinder sagen, ich sehe aus wie meine Schwester, wenn ich die trage.
Okay.
Ja.
Wie fühlst du dich mit dieser Perücke?
Darf ich antworten? Sehr selten.
Ja, ich trage die kaum, weil mir das immer zu viel Aufwand ist, die aufzusetzen. Und solange ich nur Leute treffe, die ich kenne, ist das kein Problem. Oder Leute, die ich überhaupt nicht kenne, ist es mir egal. Wenn ich jetzt zum Beispiel zur Arbeit gehen würde, dann würde ich wahrscheinlich eine Perücke tragen, weil ich keine Lust hätte, dass die mich dann alle ansprechen, obwohl die alle Bescheid wissen.
Die alle, genau, das wollte ich gerade sagen, die wissen das doch alle. Also.
Ja, also, naja, ich habe ja, mit wie vielen Leuten habe ich denn, wenn ich ja bei der Arbeit bin? Also es sind ja in der Schule 150 Lehrer an meiner Schule und es sind 1300 Schüler. Also die wissen es nicht alle.
Ja, okay. Also, aber die, mit denen du eigentlich Kontakt hättest, die wissen
es. Ja, das stimmt. Die wissen es. Aber die würden dann auch so neugierig gucken. Ich glaube, das würde ich auch nicht so gut finden. Aber es ist nicht richtig unangenehm. Aber es ist, im Winter war es jetzt so, da, wenn ich da eine Perücke getragen habe, musste ich trotzdem noch eine Mütze tragen, weil die nicht so warm ist wie normale Haare, weil die eben in ein Netz eingeflochten sind, die Haare, und in dem Netz halt immer noch Lücken sind, und das war dann kälter.
Das heißt, du hast jetzt im Grunde, seit du keine Haare mehr hast, dauerhaft eine Mütze auf.
Ja, genau.
Ja. Kommen denn schon Haare wieder, oder
ja,
wird das erst nach der?
Ja. Das ist die zweite Hälfte, die zweite Hälfte der Chemo, jetzt die zweite Art der Chemo, da wachsen die Haare jetzt nach. Aber ich habe das Problem, was mir meine Mutter mal erzählt hat, dass ich als Baby halt auch sehr helle Haare hatte und dass man darum nie sehen konnte, dass ich Haare habe. Mhm. Und darum sieht man das nicht so richtig, dass ich Haare habe, obwohl ich eigentlich, also kleine, dünne Fusselhaare
so, eine Pflaume. So
wie 4 Millimeter lang sind, oder
so. Wie so ein 13-Jähriger, der versucht, sich einen Bart wachsen zu lassen.
Die sind schon Zentimeter lang oder so. Aber die sind halt sehr dünn. Also es ist schwer vorzustellen für Leute, die sich irgendwie nur rasieren und Bartwuchs kennen, weil die Haare wachsen quasi wie bei Babys einfach von neu auf und sind deswegen super dünn. Also wenn ich meinen Bart rasiere, dann wachsen ja sehr dicke Haare nach, weil die einfach weiter wachsen. Aber die Haare bei Angela gerade auf dem Kopf, die sind halt einfach so ein Pflaum.
Ja.
Spannend.
Aber also wenn ich dusche und danach meinen Kopf abstrubbel, dann stehen da so Antennen in alle Richtungen. Das sieht sehr lustig aus.
Genau. Du hast gesagt, du hast Nasenbluten. Das liegt daran, dass deine Haut wie Papier anfällig ist und deine Schleimhäute eben auch alle?
Genau, also dass meine Schleimhäute gereizt und nicht richtig durchblutet wahrscheinlich sind, oder also auf jeden Fall gehen die schnell kaputt. Meine restliche Haut ist auch dünner geworden. Ich bilde mir ein, dass zum Beispiel eine Brandverletzung, die ich mal hatte, die eigentlich schon vor Ewigkeiten verheilt war, dass ich die jetzt wieder sehen kann, dass die Haut da eben einfach so dünner geworden ist. Wenn ich rausgehe, muss ich Sonnencreme Lichtschutzfaktor 50 nehmen, egal wie wenig die Sonne scheint.
Scheint die Sonne gar nicht.
Also jetzt heute vielleicht nicht, aber wenn irgendwie die Gefahr besteht, dass zwischendurch mal kurz die Wolkendecke nur ein bisschen dünner ist, dann sollte ich Sonnencreme tragen.
Mhm.
Und zwar dann auch gleich volle.
Das gute Zeug.
Ja, genau. Und ja, solche Sachen. Und wenn ich spazieren gehe, kriege ich ganz schnell Blasen, was auch damit zusammenhängt, dass die Haut so dünn ist. Das ist alles, ja. Und Verletzungen heilen langsamer. Also wenn ich mit den Katzen meiner Eltern spiele, dann die mich kratzen, ist das ja normalerweise
hast
so ein Katzenkratzer.
Hast du
schnell.
Spannend.
Ja, genau. Sonst normalerweise ist es ganz schnell weg, aber bei denen, aber jetzt dauert's halt.
Und wie geht es jetzt weiter? Also du bist jetzt in der zweiten Phase der Chemo und dann kommt irgendwann die OP.
Ja, erstmal kommt noch, also ich habe dieses eine Medikament und alle 3 Wochen kriege ich noch Antikörper zusätzlich, die meinem Immunsystem helfen sollen, zu erkennen, dass die Tumorzellen keine normalen Körperzellen sind.
Mhm.
Dass man da mal was gegen tun könnte. Und das ist irgendwie alle 3 Wochen und das wird auch noch weitergehen nach der OP und nach allem, wenn alles andere schon durch ist. Aber wenn jetzt erstmal der 23.06. ist, dann kommt danach später eine OP. Da wird, soweit ich das verstanden habe, egal ob da noch Tumor ist oder nicht, das weggeschnitten, wo der Tumor wäre.
So ein bisschen drumherum. Also
genau.
nicht nur der M&M wird daraus geschnitten, sondern ein bisschen genau. mehr.
Und weil der M&M ja jetzt nicht mehr da ist, also weil man den, also jetzt ist er noch da.
Weil man ihn nicht mehr sieht.
Weil man ihn nicht mehr sieht, wurde da ein Metall-Titan-Stück, so wie eine Büroklammer, aber in sehr klein, nur in
so als Marker.
2 Millimeter groß reingesetzt, genau.
Okay.
Damit man das überhaupt wiederfindet, wo man dann da schneiden muss.
Das ist voll clever.
Ja.
Richtig gut.
Sonst hätten sie da sonst wie rumgeschnibbelt. Ja, ja und dann danach wird dann bestrahlt noch.
Mhm. Diese Zugabe von Antikörpern, die kommt alle 3 Wochen bis an dein Lebensende?
Nein, bis Februar ungefähr. Soweit okay, ich das also jetzt ausgerechnet habe.
Ein halbes Jahr danach.
Ich weiß es nicht genau.
Mhm.
Ich habe irgendwie 16 Mal im Kopf gehabt, aber ich weiß nicht, ob das genau stimmt.
Okay.
Werde ich erst in 2 Wochen erfahren.
Okay.
Ja, genau. Und dann die OP.
16 Mal alle 3 Wochen, fast 48 Wochen. Habe ich das richtig gerechnet? Ja, sind ja fast ein ganzes Jahr.
Ja, aber ich habe ja auch schon.
Ach so, die zählen dann. Okay, alles klar.
Und dann kommt noch ein bisschen radioaktiver Kram.
Genau, dann wird da noch. Aber das dauert immer nur 10 Minuten, darum soll man sich das in der Nähe seines Zuhauses suchen. Die okay. radioaktive Bestrahlungsstelle.
Soll ich mit Uran vorbeikommen oder mit Plutonium?
Ja. Ja.
Weißt du schon, wie das abläuft oder noch nicht?
Also ich weiß es von einer anderen, die mir das erzählt hat, die schon ein bisschen weiter ist. Man trifft ja immer Leute da in diesem Zentrum, die in allen verschiedenen Stadien sind und man hilft immer denen, die noch nicht so weit sind wie man selbst und man kriegt immer Tipps von denen, die schon weiter sind. Die meinte, das ist halt einfach, man setzt sich dahin, das ist wie beim Röntgen ungefähr, wird dann halt so Rechteck auf die Haut projiziert und man kriegt da auch Punkte hingemalt, die man nicht abwaschen darf oder nicht abzuwaschen sind oder wie auch immer. Und damit das immer wieder an die gleiche Stelle kommt und dann wird halt wie beim Röntgen da eine Zeit lang drauf gestrahlt. Und dann kriegt man davon vielleicht Sonnenbrand.
Wenn ich jetzt frage, was das für eine Strahlenquelle ist und sowas, da bin ich wahrscheinlich zu viel in der Physik drin. Ne?
Es ist ein bisschen peinlich, weil ich direkt, bevor ich erfahren habe, dass ich Krebs habe, einen Strahlenschutzschein gemacht habe und Strahlenschutzbeauftragte meiner Schule geworden bin. Und jetzt allerdings nicht genau weiß, was das für eine Quelle ist, die da kommt.
Müssen ja irgendwelche Gammastrahlen, muss ja ein Gammastrahler sein, weil alles andere wird ja nicht durch die Haut ordentlich durchkommen.
Genau, sonst wird man ja nicht weit genug kommen.
Ja.
Aber genauer habe ich nicht irgendwie nachgefragt, was es ist.
Ja, ich kann da auch leider auch, also mit meinem, ich glaube, das letzte Mal, wo ich mich mit Strahlung befasst habe, war tatsächlich in der Schule im LK, Physik-LK.
Ich hatte sehr viel Spaß, als ich dieses radioaktive Zeug gespritzt gekriegt habe für diese eine Untersuchung mit dem Typen, mich darüber zu unterhalten, was er da denn mir eigentlich spritzt und dass das so schlau ist, dass sie das nehmen, weil das eine Zerfallsreihe mit relativ kurzen Halbwertszeiten hat. Und da haben wir uns sehr, sehr lange darüber unterhalten und eigentlich sehr wenig über das, was jemand damit rausfinden will.
Ja, du als Physiklehrerin, du weißt ja wahrscheinlich dann auch, mehr akutes Wissen, also da hast du mehr akutes Wissen als ich jetzt an der Stelle.
Vielleicht, ja.
Ja, dann.
Das klingt insgesamt total lustig und harmlos.
Was? Das Bestrahlen?
Ja, du lächelst auch die ganze Zeit. Nee, diese komplette Geschichte. In Wirklichkeit geht es dir zwischendurch aber doch ganz schön schlecht.
Ja, also, aber
es ist ja nicht selten so, dass du einfach mal einen kompletten Tag platt liegst und nichts kannst, so.
Ja, aber das ist ja trotzdem nicht. Das ist ja prozentual trotzdem nicht so viel Zeit. Also ich meine, wenn man das jetzt, auch die ersten Sachen mit den 3 Wochen, wenn man da halt eine Woche ein Katergefühl hat, das hast du halt auch, wenn du heftig feiern warst, hast du auch einen Kater, nicht unbedingt eine Woche lang. Aber also es ist ja, da hatte man vielleicht vorher mehr Spaß davon, aber es ist ja alles, was ganz gut beherrschbar ist. Und man kriegt ja auch Medikamente gegen alles Mögliche. Und ich finde immer, solange man weiß, dass es was bringt, und das sieht man ja durch die Untersuchung, denn also jetzt bei der letzten Untersuchung war schon der Tumor nur noch 4 Millimeter im Durchmesser. Habe ich natürlich gleich über Kugelvolumen ausgerechnet, dass es nur 5% des Ursprungsvolumens ist. Und daran sieht man, dass es was bringt. Und ansonsten ist es halt einfach, muss man einfach akzeptieren, ist eine blöde Zeit zwischendurch mal. Aber die blöde Zeit kommt, die blöde Zeit geht. Und irgendwie ist es alles, ja, irgendwie zu machen und zu schaffen. Und
muss ja auch zu machen sein. Also dadurch, wenn du nur die ganze Zeit rumheulen würdest, würde es ja nicht besser werden.
Ja, ne? Genau. Also das ist auch tatsächlich in diesem Mama-Zentrum da, wenn man da seine Chemotherapie kriegt, das ist immer schwierig, mit welchen Leuten man da zusammensitzt, wenn man da mit so einer Depri-Truppe zusammensitzt, die alle die ganze Zeit traurig gucken und die ganze Zeit jammern, wie viele Male sie noch vor sich haben und wie schlimm das alles sein wird, dann können auch so 4 Stunden mal ganz schön lang werden. Aha. Und wenn man aber da andere hat, die dann sagen, ja, jetzt ist so ein bisschen doof, jetzt war, aber im Moment ist total toll und ich habe heute mir, was weiß ich, das erste Mal wieder die Haare geschoren, damit sie alle die gleiche Länge haben. Oder ich habe heute das erste Mal wieder beim Corona-Test wurde das Stäbchen aus meiner Nase gezogen und es war nicht voller Blut. Und solche Sachen, das sind dann immer Highlights, die, da hat man eine gute Laune.
Ja, du könntest erzählen zum Beispiel, dass eine unserer Töchter gesagt hat, man könnte deinen Kopf jetzt bürsten schon wieder mit einer Fusselbürste.
Naja. Sonst kriege ich immer zu hören, ich sehe aus wie ein alter Mann oder wie eine alte Frau. Mama, wenn du deine Mütze mal abnimmst und jemand kennt dich nicht, dann lacht er dich aus. Solche Dinge.
Ja, das ist wirklich, wirklich
also
gemein.
Damit komme ich inzwischen ganz gut klar. Als die Haare noch nicht ganz ausgefallen waren, war es schlimm. Also nicht von den Kindern, aber von anderen Leuten. Solche Sprüche waren dann fies.
Bei der Chemo, das läuft wahrscheinlich alles über so eine Infusion, ne?
Also ja, das ist auch noch spannend. Mir wurde, also man kann es durch so eine klassische Infusion in den Arm halt irgendwie kriegen. Mhm. Weil das aber die Venen dann irgendwann mal sehr reizt, vor allem wenn man da jede Woche da einen neuen Zugang gelegt kriegt und meine Venen waren sowieso schon nie die besten für Zugänge legen, habe ich mir einen Port installieren lassen. Das ist sowas wie...
So hinten bei, wie bei Matrix, hinten im Kopf.
Ja, nicht hinten im Kopf, sondern am Schlüsselbein. Aber es ist...
Kennst du diese runden Anspitzerdosen? So stelle ich mir das vor.
Ja, ein bisschen kleiner.
Naja, so ein Standard-Anspitzer, so ein kleiner silberner. Und da so eine runde Dose drum, um den Kram aufzufangen. So ungefähr stelle ich mir das vor. Und dann geht von da aus ein Schlauch ins Herz.
Fast zum Herz ran, ja, genau.
Oh, krass.
Und dann ist da halt eine Membran und dann wird da einfach reingepikst. Und dann geht das, also die sagen immer zu mir, einmal groß Luft holen und dann hole ich Luft. In dem Moment pieksen sie das da rein und dann ist auch gut.
Das heißt, das ist jetzt auch dauerhaft da drin und wird es auch bis kommenden Februar, wo du die Dingens noch kriegst, auch bleiben?
Ja, das weiß ich nicht, wie lange das noch bleiben wird. Es kann auch noch ein bisschen länger bleiben, je nachdem, wie hoch sie das Rückfallrisiko ansetzen.
Wie haben sie da diesen Schlauch reingelegt? Warst du da in Vollnarkose in der OP und dann haben sie da aufgemacht und einen Schlauch reingebaut?
Genau. Also die haben da einen Schnitt gemacht und haben dann da den Schlauch gesetzt. Sie haben mich gelobt, dass mein Tumor auf der linken Seite ist, weil bei der rechten Seite der Schlauch für den Port, also der Port wird dann immer auf die andere Seite gesetzt und da muss der Schlauch nicht so viele Knicke haben, da waren sie total glücklich. Okay. Ja, und dann wird der halt unter die Haut geschoben und dann...
Also quasi unter dem Schlüsselbein sitzt das bei dir, ne?
Ja, rechts. Unter dem Schlüsselbein, ja.
Genau.
Genau, also wenn man die Schulter so nach vorne macht, dann ergibt sich da ja so eine Kuhle und in der Kuhle sitzt das. Und wenn ich nicht gerade meine Schulter ganz doll nach hinten mache, sieht man es nicht.
Okay.
Es ist wirklich sehr klein.
Das ist nicht so ein silberner Knopf mit irgendwas.
Nein.
Also einfach das Haut drüber und da hauen sie dann die Nadel durch.
Genau, da hauen sie die Nadel durch. Die sieht immer ganz schlimm aus, die darf man sich nicht angucken.
Die Nadel?
Ja.
Warum das denn?
Weil die so massiv ist.
Dann ist das auch nur relativ kurz, wenn sie das mal machen. Und dann muss er wahrscheinlich da zur Beobachtung bleiben für die nächsten, keine Ahnung, 3 Stunden.
Nee,
kannst du dann gleich wieder nach Hause?
Ich krieg die Infusion, die dauert, wenn ich jetzt nur die Chemo...
Also, Ja. Das ist eine Infusion, die sie dann da an die Stelle legen.
Also sie machen eine Nadel.
Die hauen da nicht einmal so 100 Milliliter rein und dann hast du ein Reservoir.
Im Moment kriege ich, machen die erstmal, erstmal müssen sie es immer durchspülen, da machen sie ein bisschen Kochsalzlösung durch, dass da nichts verstopft. Und dann geben die mir ein, ich glaube, es ist sowas wie Cetirizin oder sowas, bloß in...
Was für ein Ding?
Also sowas gegen so wie man auch gegen Heuschnupfen nimmt.
Was ist das, ein Flüssigkeit? Ein
Medikament. Nee.
Zum Reinspritzen.
Ja, das wird da reingespritzt. Also okay. Es ist, auf jeden Fall macht mich das genauso müde, wie wenn ich Heuschnupfenmittel nehme. Mhm. Und das ist damit man keine allergische Reaktion gegen diese Eibe hat. Mhm. Und das ist halt wirklich so eine Spritze, die da kurz gesetzt, also da reingespritzt wird. Und dann kommt aber ein Infusionsbeutel da ran. Mhm. Und dann sitze ich da, wenn es gut läuft, also wenn es schnell durchläuft, anderthalb Stunden oder zwei Stunden.
Der Zeit kannst du dann da irgendwelche Street Fighter-Figuren häkeln oder so.
Das kann ich ja leider nicht, weil meine Hände ja in diesen Kühlhandschuhen sind. Deswegen kann ich nichts machen, außer Podcasts hören.
Okay. Ja, das ist auch eine sehr gute Beschäftigung.
Und schlafen. Ich schlafe meistens. Und dann
oder dir die Horrorgeschichten von den anderen anhören.
Genau, wenn ich da die Horrorgeschichten von den anderen hören muss, dann sage ich mal, hier, ich habe Kopfhörer, ich kann nicht. Naja.
Ja, die Aeropacks übrigens, von denen Tobi letzte Woche erzählt hat. Die Kopfhörer, die du auf dem Kopf hast.
Dann. Okay. Und oder wenn ich wie letztens neben so einer Corona-Leugnerin da sitze, dann sage ich auch, nee, ich muss jetzt hier meine Kopfhörer, ich höre jetzt. Oder, ja. Oder ich tue so, als wenn ich schlafe oder so. Und wenn ich dann noch die Antikörper kriege, dann dauert es halt nochmal 3 Stunden oder 2 Stunden länger. Also dann, ich bin immer entweder 2 oder 4 Stunden da.
Und die Antikörper kriegst du danach oder zeitgleich?
Nee, die kriege ich danach. Erstmal die Chemo immer und dann die Antikörper und... Ja, und das sind da ganz gemütliche Sessel. Das sind so Fernsehsessel, auf denen man sitzt mit...
Mit dem Bierfach in der Nähe.
Nee, mit Fernbedienung, dass man die Beine so hochfahren kann und nach hinten fahren, dann tatsächlich in so einer Liegeposition sein kann. Und ja, das ist sehr gemütlich. Und mir ist immer kalt, aber dafür habe ich... weil die Hände und Füße sind kalt. Ja. Und dafür haben mir aber meine Schüler eine Decke gestrickt.
Ja, oh, sehr nett.
Ja, sehr niedlich.
Hast du von deinen Schülern sonst zwischendurch irgendwie was gehört?
Ja, also ich...
Vermissen sie dich?
Sie vermissen mich. Mein Ersatz sagt, sie sind sehr nett zu mir, aber sie wollen eigentlich dich wieder haben. Und ich habe von denen kriege ich immer noch meine Mail, wann kommen sie eigentlich wieder? Und oder ich habe auch von meiner Klasse kriege ich halt zwischendurch dann mal Nachrichten oder schalte mich einfach jetzt, wenn die ihren Unterricht oder ihren Klassenrat per Videokonferenz haben, dann kann ich mich auch einfach dazu schalten und dann rede ich einfach dazwischen. Und von daher, zu denen habe ich relativ viel Kontakt und da habe ich noch eine Oberstufenklasse, da kriege ich zwischendurch immer meine Mail. Ich wollte mal noch mal sagen, halten Sie gut durch. Oder sowas. Ja, ist ja nett. Und genau, und wenn ich dann zurückschreibe, ja, mir geht's auch noch gut und alles ist in Ordnung, dann kriege ich danach noch ein paar Mails von anderen aus der Klasse, die dann sagen, wir freuen uns, dass es Ihnen gut geht. Ja. Und ansonsten anfangs habe ich noch relativ viel für die Schule gemacht, weil ich noch so viel fertig machen wollte. Oder weil ich denen, die meinen Unterricht übernommen habe, dafür sorgen wollte, dass die das vernünftig machen. Es hört sich doof an.
Nein, dass es denen einfacher fällt.
Genau. Die haben mich dann auch gefragt und so. Und inzwischen mache ich aber wirklich nur noch das, wenn ich mal irgendwo drauf Lust habe. Mhm. Und dann, mal sehen. Und dann würde ich auch, wenn ich wieder einsteige, werde ich auch langsam einsteigen. Da habe ich schon relativ früh irgendwie eine Nachricht von der Behörde gekriegt. Hier muss man mal überlegen, wie man das mit Einstieg macht.
Und du wirst ja auch die OP, du hast gesagt, die dauert eine Woche. Also die OP selber natürlich nicht, sondern die Reha-Phase danach.
Ja, also da wird Also soweit ich das verstanden habe, sind die anderen Leute danach wohl irgendwie 3 bis 5 Tage im Krankenhaus.
Um irgendwas noch untersucht zu haben.
Ja, so. Ja. Irgendwas wird da passieren.
Irgendwas wird da passieren.
Du vielleicht auch Heilung essen. Oder so.
Ach so, Heilung. Hm.
Und dann ist eben die Bestrahlung, genau. Und danach ist wahrscheinlich noch eine Anschlussheilbehandlung, heißt das. Also eine Kur. Mhm. Und dann geht das Leben wieder normal.
Die ist aber langsam nicht sofort los. Im Anschluss, oder?
Innerhalb von 2 Wochen nach der OP. Sollte. Okay, also ach nee, wahrscheinlich nach der doch. Bestrahlung dann. Ich weiß das nicht genau. Also ich glaube nach der Bestrahlung innerhalb von 2 Wochen oder so. Aber das erfahre ich alles noch.
Ja.
Irgendwann. Ich lasse mir immer nicht zu viel auf einmal erzählen, weil ich mir das alles eh nicht merken kann. Und deswegen mache ich immer Stück für Stück, frage ich nach. Manchmal bin ich dann im Nachhinein ein bisschen genervt von mir selbst, weil ich doch lieber einen genaueren Fahrplan hätte. Aber
ja. Hast du ungefähr so ausgerechnet, wann der Fahrplan denn sein Ende finden würde? Also
ich habe die Ärztin gefragt, ob ich eine weite Flugreise im März machen kann. Und die hat gesagt, ja, wir wollen sie nicht mehr wiedersehen dann. Sie sollen dann irgendwie,
also dann ungefähr, sind sie geheilt. Ungefähr ein Jahr soll das dauern, ja. Diese ganze Prozedur.
Dann. Genau.
Von Januar bis?
Bis Februar, ja.
Genau. Ist ja ungefähr ein Jahr.
Ja. Und genau, dann soll alles wieder wie früher sein, angeblich. Also nicht ganz, aber fast.
Ja, dann toi, toi, toi. Ja.
Und ja, und was ganz cool ist, ist, dass die alle sehr der Meinung sind, dass da bei mir auch nichts nachbleiben wird und das alles so.
Das ist ja ein gutes Zeichen, wenn die Ärzte alle zufrieden sind und keine komischen Sprüche also als ich meinen Tumor hatte, hatte eigentlich gar kein Problem damit, ne? Da war halt irgendwas was Härteres und alle haben zu mir gesagt, ist nicht so schlimm, dann operieren sie raus und gut. Nur der HNO-Arzt, der meinte dann irgendwann so, ach, so eine große OP und das in ihrem Alter, sie sind ja noch so jung. Ach, das tut mir ja so leid. Und das war der einzige Moment, wo ich mich schlecht gefühlt habe dabei.
Ja, bei mir sind die, ich denke mal, ich bin eigentlich ganz positiv und bin, aber anscheinend kann ich das nicht so transportieren.
Und du kommst hier ganz positiv rüber.
Ja, die Ärzte meinte zu mir, also nein, sie sind dann einfach geheilt, damit müssen sie sich jetzt abfinden. Sie sind dann gesund, da ist dann alles wieder wie vorher.
Die müssen dann auch wieder arbeiten.
Ja, genau. Naja, irgendwie war die der Meinung, das ist alles vorbei dann. Das müssen sie jetzt auch mal so sehen. Und ich war der Meinung, ja, ich sehe das ja auch so. Aber
spannende Sachen, die du mir zwischendurch noch erzählt hast, die vielleicht auch für unsere Hörer interessant sind. Dein Alter?
Ja.
Weil du bist ja noch keine 35 gewesen, als das festgestellt wurde, quasi als du den bekommen hast. Und das ist sehr früh, oder? Ist es nicht so?
Genau, also wenn ich jetzt so Leute da treffe, die meisten sind halt eher so im Alter meine Eltern.
Also älter als du?
Ja.
Meist sind die Eltern älter als man selber, ja.
Und oder auch noch älter. Und es gibt aber auch, habe ich das Gefühl schon, vielleicht setzen die auch extra uns immer zusammen, die nicht so alt sind. Ah. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade so um 35 rum auch eine Gruppe an Leuten ist, die bei denen Tumore festgestellt werden. Und dadurch, dass ich aber, dass das so früh bei mir festgestellt, also dass ich so jung bin, das ist sehr nett, das Thema alle erzählen, dass ich so jung bin. Und dadurch konnten die Gene, konnte bei mir noch eine Genuntersuchung gemacht werden, ob das erblich bedingt ist, was natürlich dann für unsere Töchter
und deine ganze restliche Familie.
Genau, meine Mutter, meine Schwester, meine Tante.
In deiner Familiengeschichte hast du so einen Fall noch nicht gehabt? Keinen Fall mit Krebs oder irgendwelche anderen Krebsarten?
Viele Krebse, also viele aber Krebsarten. Aber nur im
Sternzeichen.
Nee, viele Krebsarten. Auch, bei meinen Großeltern ich glaube, mein einer Opa hatte keinen Krebs, aber alle anderen hatten Krebs. Mhm. Und auch Geschwister von denen zum Teil. Also da Krebs war schon relativ breit, aber kein Brustkrebs war und kein Eierstockkrebs. Es gibt so verschiedene Krebse, die zusammenhängen und an den Genen hängen können. Das war aber alles nicht, aber ich bin in diese Erlaubnis zum Gentest reingekommen, dadurch, dass ich noch jung genug war. Und dann wurde eben Gentest gemacht und untersucht, ob bestimmte Gene, die Brustkrebs begünstigen, ob die bei mir vorhanden sind. Und das waren die aber zum Glück nicht. Da war es dann so, dass mir das nicht per Telefon mitgeteilt wurde. Also die bösen Nachrichten können anscheinend per Telefon mitgeteilt werden. Für die guten Nachrichten muss man antanzen. Und dann muss da ganz geheimnisvoll eine Akte geöffnet werden und einem ewig erzählt werden, was überhaupt getestet wurde, bevor einem gesagt wird, dass da nichts ist. Und naja, das war dann eben besonders für meine Familie wichtig, dass die da halt nichts haben.
Verständlich.
Genau, dafür war das Alter eben wichtig. Und was auch wichtig ist, ist, je jünger man ist, desto normalerweise ist das Herz halt besser. Und weil die Chemotherapie auch aufs Herz schlägt, verträgt man die dann auch einfach besser, wenn das Herz jünger ist. Mhm. Und das muss jetzt auch alle 3 Monate kontrolliert werden, ob mein Herz noch in Ordnung ist. Und ansonsten läuft das jetzt weiter. Ich hoffe, dass meine Finger und Füße nicht taub werden. Das wäre die größte Gefahr, die jetzt noch irgendwie besteht. Und dass so Fingernägel abfallen und sowas. Hm. Das wäre auch ärgerlich. Meine Haare wachsen zwar wieder, aber jetzt fallen dafür meine Augenbrauen aus und meine Wimpern, was ein bisschen merkwürdig aussieht, glaube ich. Aber noch habe ich Augenbrauen.
Wimpern kann man sich ja hier nachmachen lassen, so ja. Große, lange rankleben lassen, so 5 Meter lange.
Ja, ich glaube, da bin ich nicht der Typ für.
Wir haben ja immer noch diese Pandemie. Wie läuft das da ab? Also musst du den jedes Mal, wenn du da hingehst, machst du dann einen Schnelltest gemacht? Oder wie läuft
genau,
das?
Genau, also die haben jetzt... Also die erste Zeit war gar nichts und dann haben sie aber irgendwann eine Kooperation mit einer Apotheke ein paar Meter weiter abgemacht und dann kann ich jetzt immer vorher in der Apotheke einen Schnelltest machen und dann zur Chemo gehen und das wird eigentlich von allen gewünscht, aber manche wollen es halt nicht und die werden auch nicht gezwungen, die kriegen trotzdem ihre Chemo. Ich muss die ganze Zeit da mit FFP2-Maske sitzen oder mit ähnlicher. Theoretisch hätte ich mich impfen lassen können, weil man ja als Krebspatient in
akuter... So bin ich auf die Liste gekommen.
In akuter Behandlung sich impfen lassen kann, aber bei mir war halt das Problem, dass das Immunsystem so unten war oder beziehungsweise während die Chemotherapie läuft, ist das Immunsystem so angegriffen, dass man währenddessen das wohl nicht unbedingt machen soll. Manche können das vielleicht doch, aber also, und man müsste dann eine Chemopause einlegen, weil man eine Woche vorher und eine Woche nachher möglichst keine Chemo haben sollte. Und das würde dann aber zu anderen Problemen führen und deswegen warte ich jetzt einfach, bis die Chemo durch ist und dann lasse ich mich irgendwann impfen, wenn alle anderen geimpft sind.
Ja.
Und ja, das ist alles, also es ist ein bisschen ärgerlich, hätten sie die Impfgruppe 2 eine oder 2 Wochen früher freigegeben, dann hätte ich das noch schaffen können, weil das noch in diesem 3-wöchigen Rhythmus gewesen wäre, dann hätte ich mich impfen lassen können. Mhm. Aber das hat 1 oder 2 Wochen zu lange gedauert, bis die freigegeben wurde. Und deswegen ist es jetzt natürlich ein bisschen blöd, weil ich eigentlich viel gefährdeter bin als andere, aber trotzdem erst
aber du bist
nach
halt
den Genfällen.
Ja, du bist jetzt halt ein Grund, warum alle anderen sich halt impfen lassen müssen. Du bist halt ein Grund, warum wir Herdenimmunität brauchen.
Genau, ich bin jetzt, ich freue mich jetzt über jede Impfung von jedem anderen.
Ja.
Und eigentlich dürften sich, glaube ich, Leute, die Kontakt zu Krebspatienten haben, also Arne dürfte sich eigentlich impfen lassen, aber nur, wenn ich pflegebedürftig wäre und ich bin nicht pflegebedürftig genug.
Genau.
Deswegen kann er auch nicht. Was natürlich irgendwie ärgerlich ist. Aber
es ist jetzt auch nicht so dramatisch. Ich meine, wir haben das die letzten, wir haben halt noch nicht Corona gekriegt so und hoffen, dass es so bleibt, weil wir halt sämtliche Kontakte eben gering halten.
Ja. Aber ansonsten ist eigentlich die Pandemie für mich ganz gut, sage ich mal, weil dadurch ja auch die anderen Krankheiten. Also eine normale Erkältung wäre auch schlimm für mich. Und dadurch, dass weniger Kontakte sind, ist halt auch weniger Erkältungsviren in der Luft, die mich krank machen könnten. Und
ja.
Naja, Grippe ist ja auch relativ wenig dadurch. Und
ja.
Das hilft dann alles irgendwie. Ich habe eine Kollegin, die mir mal sagt, du musst das Gesamtbild sehen. Insgesamt ist die Gefahr geringer.
Ja.
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 Ja, so viel zu deinem Krebs aktuell. Und wie ist es, würdest du es empfehlen oder lieber nicht?
Also, ich glaube, ich gebe 1 von 5 Sternen. Dieses Erlebnis ist nicht so super. Nein, aber es ist auch nicht so schlimm, wie man es erstmal denkt, wenn man die Nachricht kriegt. Das ist eigentlich einfach machbar, sage ich mal, und überstehbar. Und
ja.
Klar geht es einem zwischendurch mal richtig schlecht. Und ansonsten ist es aber auch viele Tage, an denen es einem einfach ganz normal geht oder an denen dem es einem gut geht oder so. Ja, also was mir auf jeden Fall geholfen hat, ist allen früh Bescheid zu sagen, dass ich Krebs habe. Und dann konnte ich einfach, haben alle Verständnis, wenn man mal keine Zeit hat oder wenn man mal auf Nachrichten später antwortet oder mal nicht ans Telefon geht oder irgendwie so etwas.
Ja.
Und man muss sich nicht immer für alles einzeln entschuldigen, sondern man hat einfach mehr Verständnis bei anderen und man kriegt liebe Nachrichten von allen.
Ja, das war natürlich auch eine sehr aktive Entscheidung, weil du ja quasi niemanden triffst hier in der Pandemie sowieso nicht und wenn du Krebs hast, auch nicht. Also es war ja schon deine eigene Entscheidung, quasi zu allen hinzugehen und zu sagen, hier übrigens.
Ja, also bei der Arbeit hätten sie uns alle gedacht, ich wäre schwanger und das wollte ich nicht, weil es, ja, schwanger wäre ja eher was Schönes und dann was Doofes zu haben und alle denken, sie müssten sich mit einem freuen, wäre halt blöd und ich wollte auch keine Gerüchte irgendwie aufkommen lassen. Und ansonsten hat es eben dadurch, dass ich das immer erzählt habe, habe ich halt so viele Leute eben von denen erfahren, ja, ach, das hatte bei mir auch meine Oma und die der ging es auch super dann später wieder. Und also sowas hört man halt auch nur, wenn man es selber erzählt. Und da bildet sich so ein Zusammenhalt. Achso, man hat extrem viel mit Arztterminen zu tun. Da muss man aufpassen, dass man die immer schnell abmacht, damit man die nicht vergisst und dann ja, alles macht. Und weil ich Privatpatient bin, muss ich ständig auf meine Rechnungen aufpassen, dass ich die alle rechtzeitig einreiche und rechtzeitig bezahle, weil die krass hoch sind.
Ja, ja, ja.
Also ein Medikament, das 8.800 Euro kostet, was ich da alle 3 Wochen kriege.
Das ist echt krass, ja.
Sowas, also das ist, genau, und man muss seine Infos, die man alle kriegt, am besten irgendwo sammeln, denn ich musste letztens zum Beispiel ins Krankenhaus, weil ich zu viel Fieber hatte und die war dann ganz glücklich, dass ich meinen Behandlungsplan dabei hatte und sie die Namen der Medikamente abschreiben konnte, weil sie dann eben, ja, genau wusste, was für Nebenwirkungen da sein könnten oder so etwas.
Ich finde das ja tatsächlich als Privatpatient auch ganz interessant, dass man mal sieht, was sowas kostet.
Ja.
Also das kriegst du ja als Kassenpatient gar nicht mit.
Ja, das finde ich auch. Aber auch Sachen, man muss halt auch alles immer ständig überprüfen dann auch, weil man ja selber der Vertragspartner vom Arzt ist und von der Krankenkasse und deswegen. Ja,
ich hab letztens eine Rechnung tatsächlich reklamiert, habe gesagt, hier, das bezahle ich nicht.
Ja, ich habe auch schon, einmal ist aufgefallen, dass Medikamente irgendwie noch nicht bei mir gelandet sind, die bei mir hätten landen sollen. Also ist nicht schlimm, weil der Rest ist noch nicht aufgebraucht, aber dass die halt noch nicht bei mir aufgetaucht sind. Und ich habe auch schon vor längerer Zeit mal gehabt, da war irgendwie auf einer Rechnung stand Blutentnahme bei einem Toten, wo ich dann sagen musste, ich bin aber noch lebendig.
Ja. Ich hatte das, bei mir hatten sie einen Corona-Test gemacht, PCR-Test gemacht und dann haben sie mir direkt nach dem Abstrich gesagt, ja nee, ihre OP, die wurde doch verschoben.
Super.
Na, und dann irgendwie 3 Wochen später kriege ich die Rechnung für diesen Corona-Test. Und dann habe ich gesagt, nee, weil, hallo, das hat das Krankenhaus vergeigt, dass der gemacht wurde.
Ja.
Bezahle ich nicht.
Ja.
Ja, so, also sowas ist, ich finde ich auch immer spannend. Ich gucke auch immer ganz neugierig. Und vor allem, was die da alles auch bei den Labor Tests, wenn die mein Blut untersuchen, was die da alles an Blutuntersuchungen gemacht haben, was da alles getestet wurde, wo alles, was hätte schiefgehen können, was nicht schiefgegangen ist und so. Ja, achso, man sollte unbedingt ganz früh einen Schwerbehindertenausweis beantragen, wenn man Krebs hat. Sobald man weiß, dass man Krebs hat, muss man den beantragen, weil die brauchen 4 Monate, um den auszustellen. Also bei mir war es jetzt nicht so, ist es jetzt nicht so ein Problem, weil ich ja eh zum Jahreswechsel Krebs gekriegt habe. Aber sonst ist das wegen der Steuersachen wichtig.
Ah, ich dachte zum Parken, damit man ja beim Supermarkt parken kann.
Nee, so einen Schwerbehindertenausweis kriegt man ja nicht.
Ja, den bin ich schon gewundert.
Man kriegt ja, man kriegt dann 50% und nicht Gehbehinderung oder so.
Was, wo gibt es die 50%? Auf Käse?
Ja, das wäre gut. Ne? 50% auf, ja, weiß ich auch nicht.
Museumsbesuch oder?
Nein, es ist nicht. Also warum geht's eigentlich? Nein, das ist der Grad der Behinderung, heißt 50%.
Ach so, okay. Ich dachte, der
Rabatt. Ich bin dann nur noch 50% spaßig oder so.
Ah,
und,
na toll.
Und, aber Museen sind dann günstiger und man hat mehr Rechte bei der Arbeit, dass man nicht gefeuert wird oder so.
Ja, okay.
Und man.
Und steuerliche Vorteile bringt das auch?
Ja, man kriegt dann eine Pauschale von, oh Gott, irgendwas über 1000 Euro, glaube ich, die dann einem vom, es ist jetzt dieses Jahr neu, letztes Jahr waren es nur irgendwas über 300. Aber die einem dann vom zu versteuernden Einkommen abgezogen werden, pauschal.
Okay.
Was ja schon mal relativ viel ist.
Das stimmt.
Gut. Ich habe jetzt keine weiteren Fragen.
Ich glaube auch, wir haben alles ergießend behandelt. Warte, das war Quatsch, ne? Wie sagt man?
Erschöpfend.
Erschöpfend besprochen vielleicht.
Ja, vielen Dank, dass du das alles so offen hier geteilt hast. Das ist, glaube ich, wirklich für einige interessant.
Ja.
Man kann viel daraus lernen. Also ich habe jedenfalls viel gelernt, wie sowas abläuft.
Ich habe auch viel gelernt. Also ich lerne, vor allem lerne ich, habe immer noch auch über alle möglichen Untersuchungen alles Mögliche. Das ist auch immer sehr spannend, vor allem, weil mich immer nur die technischen und physikalischen Sachen interessieren, gar nicht die biologischen.
Ja,
vielleicht können wir an einem späteren Zeitpunkt der deiner ganzen Behandlung nochmal ein Follow-up machen, um dann zu sehen, was wir Neues gelernt haben.
Genau.
Ja.
Also vor allen Dingen, was du Neues gelernt hast. Ich lerne da ja nichts
bei. Welche Untersuchungen ich alle noch kennengelernt habe. Ja. Wie viele Röhren ich inzwischen von innen gesehen habe.
Genau. Ja, wunderbar. Dann würde ich vorschlagen, machen wir Feierabend.
Genau. Wenn ihr Fragen habt, ich sage das jetzt einfach so, liebe Hörer, wenn ihr Fragen habt, entweder schreibt die in die Kommentare oder schreibt die an Arne und er leitet die dann weiter, wenn ihr das nicht öffentlich machen wollt. Da können wir sicherlich noch ein bisschen Fragen beantworten, oder? Hinterher?
Auf jeden Fall, klar. Also auch wenn ihr die nicht öffentlich beantwortet haben wollt, privat können wir das bestimmt beantworten.
Und nur wenn ich es weiß.
Ja, nee, sonst antworte ich einfach.
Wie gesagt, wir sind keine Mediziner, ne? Also keiner von uns dreien hat irgendwie eine medizinische Ausbildung.
Richtig.
Deswegen, wenn ihr akut ein Problem habt, geht lieber zum Arzt. Wenn ihr einfach aus Interesse fragen wollt, dann fragt uns.
Und da wenn wir was richtig, richtig falsch gesagt haben, dann also ich Bescheid. Was richtig falsch gesagt habe, dann sagt Bescheid.
Ja. Richtig, dann machen wir auf jeden Fall ein Follow-up.
Genau.
Ja, ansonsten schönen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder, Holger. Und dir, Angela, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, wir hören uns
jeden Tag. Wir hören uns gleich
wieder. Tschüss.
Tschüss.
Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
Dirty Minutes Left.